Es ist Januar 2019. Ich stand vor einem Baum in Israel. Ich schaute nach oben in diese Äste und dachte mir, so könnte er ausgesehen haben. Es ist der einzige Maulbeerfeigenbaum in Jericho. Einige hundert Jahre alt. Nicht 2000 Jahre alt, aber so alt, dass ich den Eindruck bekam, irgendwie um so einen Baum herum muss sich das abgespielt haben. Ein bisschen größer, als ich erwartet hatte, ehrlich gesagt. Also man muss schon ein bisschen klettern, aber dann hat er schöne, große, weite, starke Äste, auf denen man mit Beine baumeln sitzen kann und gucken, was da unten in der Straße so passiert. Wir waren mit vielen Pastoren unseres Gemeindebundes damals in Israel und konnten eine unfassbar beeindruckende Reise erleben mit vielen, vielen Orten, die wir betrachtet haben, besucht haben, biblische Orte, an denen Geschichten wie diese in Jericho damals auf diesem Grund und Boden, auf dem wir da standen, geschehen sind. Das ist unfassbar beeindruckend. Wenn ihr die Möglichkeit habt, so etwas mal zu erleben, kann ich dazu nur Mut machen. Es ist die älteste Stadt der Welt, in der wir damals waren. Und an einer Stelle in dieser Stadt, die heute noch staubige Straßen hat und man so ein bisschen Flair von damals kann man schon atmen. Und an einer Stelle steht dieser Maulbeerfeigenbaum. Sein Schatten war angenehm. Und wie gesagt, vielleicht war es diese Stelle, vielleicht gab es damals auch nur einen einzigen. Vielleicht ist das sozusagen der Sohn von dem damals, man weiß es nicht. Auf jeden Fall gibt es einen Ort, einen wirklichen Ort, an dem der wirkliche Jesus mit dem wirklichen Zachäus zusammentraf, wie wir es gerade im Bibeltext gehört haben. Und ich dachte, als wir aufgestanden sind für diesen Text, ja, da kann man ruhig mal Ehrfurcht haben, dass uns Texte überliefert sind in der Bibel, die so eine Historie atmen, die Momente atmen, in denen Gott diese Erde besucht hat. Das ist wirklich unvergleichlich. Vielen Dank für dieses Bild. Wir können es erstmal wieder einen Moment ausblenden. Wir wollen uns mal diesem Menschen Zachäus zuwenden. Zachäus bedeutet als Name so etwas wie der Gerechte oder der Reine. Und das ist natürlich schon Ironie an sich, ne? Wenn man die Geschichte kennt, wie wir sie gerade auch gehört haben. Zachäus war natürlich alles andere als das, was dieser Name versprach. Er war damals einer dieser Zöllner, sogar der Chef, der Oberste der Zöllner. Und Zöllner waren ja nicht Beamte, so ehrenwerte Leute, wie sie heute bei uns beschäftigt sind, sondern damals sozusagen freiberufliche Unternehmer, um es mal so zu beschreiben. Sie investierten etwas, sie kauften eine Lizenz für eine Zollstation und in dieser Zollstation trieben sie die Zölle für die römischen Besatzer ein. Die Besatzungsmacht der Römer forderte bestimmte Zölle an bestimmten Orten. Jericho war ja eine Stadt mit Stadtmauer, also gut zu kontrollieren. Und da war dann ein Stadttor und da saßen sie. Und dann klingelte die Kasse. Und sie nahmen das ein, was die Römer forderten. Und gleichzeitig konnten sie ihren Verdienst da frei gestalten und nahmen eben ihren Anteil und schlugen den oben auf den Zoll drauf, so viel sie wollten. Und das war dann ihr Verdienst. Und deswegen waren sie meistens sehr reich. Zachäus verdiente sich auch eine goldene Nase am Geld seiner Mitmenschen. Er war eine Schlüsselperson in diesem Städtchen, allerdings keine gute. Die Menschen litten unter seinen horrenden Abgaben, die er verlangte. Und es war kein Wunder, dass die Zöllner aus der jüdischen Gemeinschaft ausgeschlossen waren. Die hatten da nichts mehr zu suchen, wenn sich die jüdischen Menschen trafen. Denn sie bereicherten sich an ihren Landsleuten und damit waren sie raus. Zöllner waren ausgestoßen, verhasst, nachvollziehbar. Und das Besondere am Evangelium von Lukas ist, dass er diese Zöllner 6-mal erwähnt und jedes Mal positiv. Was macht Lukas da? Warum setzt er so einen Gegenmoment gegen das, was die Menschen damals als Eindruck von diesen Menschen hatten? Worauf wollte er hinaus? Jeder verachtete diese Menschen. Jeder. Und sie verachteten sich zum Teil selbst für das, was sie taten. Aber dann waren sie drin in dieser Mühle und dann hatten sie ihren Lebensstandard und ihr Ansehen oder auch Nicht-Ansehen und ihre Gesellschaft von Leuten, mit denen sie dann so verkehrten und zusammen waren. Und wie das so ist, dann bist du drin in der Maschine. Und das ist nicht so leicht, da wieder rauszukommen, wenn dir dein Herz plötzlich sagt, ist das eigentlich in Ordnung, was du hier machst? Jesus verachtete ihn nicht. Das lesen wir bei Lukas an diesen Stellen. Wir haben so unsere Vorurteile für Menschen und Lukas sagt, Jesus schaut da anders hin. Er nahm diese Menschen an. Unvorstellbar. Er sprach über ihr Herz, die Geschichte hinter ihrer Geschichte. Er schaute genau hin und fragte, wie ist es dazu gekommen? Warum bist du, wie du bist? Jesus interessierte sich für den Menschen hinter dem Vorurteil. Es hatte schon mal eine Situation gegeben, wo Jesus einem Zöllner begegnet war. Lukas berichtet davon im Kapitel 5, Vers 27 bis 32, da ging es um Matthäus, der dann sein Jünger wurde. Jesus besuchte ihn. Nicht so im Vorbeigehen wie dann mit Zachäus, sondern offensichtlich ein bisschen zielstrebiger. Er besuchte ihn an seiner Zollstation. Er kam sozusagen bei ihm auf die Arbeit. Wie wäre das, wenn Jesus dich bei der Arbeit besuchen würde? Plötzlich steht er da, legt seine Hand auf deine Schulter. Wäre das angenehm? Oder eher unangenehm? Und warum? Matthäus, damals hieß er noch Levi, war das offensichtlich nicht ganz so angenehm. Die Person, die er auf der Arbeit war, hart, zog seine Steuern ein. Da kam eine weinende Frau, sagte, ich kann es heute nicht zahlen. Und er sagte, doch, du musst zahlen. Und die Person, die er sein wollte, das passte nicht mehr zusammen. Sein Herz rebellierte in ihm gegen diese Situation, gegen diesen Lebensstil. Er hatte Sehnsucht, Sehnsucht. Jedenfalls fand er das, was er suchte, dann in diesem Jesus, der da vorbeikam. Und er schloss sich ihm sofort an. Das hatte Zukunft. Das hatte dieses Momentum, dieses Jetzt. Und er schloss sich ihm an. Er ließ seine Investitionen, seine Gewinne und seine Macht sausen und begann ein neues Leben mit Jesus. Und als erstes feierte er mit ihm sozusagen seinen neuen Geburtstag. Seinen neuen Geburtstag. Und er lud alle seine Zöllnerfreunde ein und andere hatte er nicht. Und Jesus war mittendrin. Und Jesus ging in sein Haus. Und er feierte mit ihm seinen Neuanfang mit Gott. In jemandes Haus zu essen, bedeutete ihn zu ehren und anzunehmen. Und als das Kritik hagelte, die natürlich kam, bei denen, die in Levi nichts als den gemeinen Zöllner sahen, stellte Jesus etwas klar. Und er sagte, wir sehen den Text, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin gekommen, um Sünder zur Umkehr von ihren Sünden zu rufen und nicht um meine Zeit mit denen zu verbringen, die sich schon für gut genug halten. Jesus interessiert sich für den Menschen hinter dem Vorurteil. Er sah die Sehnsucht von Matthäus, endlich wieder angenommen zu sein, umarmt zu werden, angesehen zu sein, statt verachtet. Und Jesus war in sein Haus gekommen. Jesus war bei mir zu Hause. Da begriff Matthäus, dass Jesus der Arzt ist, den er suchte und der all das Kranke und Verletzte in ihm heilen konnte, wofür er noch nicht mal richtig Worte fand. Aber es war so gut, dass Jesus da war. Und dass Jesus der war, vor dem er ehrlich sein konnte und vor dem er seinen ganzen Ballast und all die miesen Schuldgefühle und all die Sünde zugeben konnte und ablegen konnte und alles loslassen konnte. Diese ganzen Fesseln, dieses Ganze, es geht doch nicht anders, dieses Ganze, es ist halt so, konnte er loslassen. Konnte er loslassen und ablegen. Und Jesus verurteilte ihn nicht, so wie alle anderen Menschen. Jesus sah sein Herz und seine Sehnsucht nach Liebe und Annahme und Vergebung mitten ganz tief in seinem Herzen. Heilung und Neuanfang, das fand Matthäus in Jesus. Und er wurde durch die Begegnung mit Jesus ein durch und durch ganz neuer Mensch. Das war vor kurzem quasi nebenan in Jerusalem passiert. Und vermutlich wusste die Zöllner Community in Jericho darüber Bescheid. Die hielten ja zusammen. Sie hatten ja sonst niemanden. Und darum scheint es mir auch höchstwahrscheinlich, dass Zachäus von Matthäus wusste. Offensichtlich war er auch wie Matthäus auf der Suche nach dem Leben, was er eigentlich leben wollte. Diesem Jesus wollte er auch begegnen. Er wollte Jesus sehen. Vielleicht, da war diese Sehnsucht nach, er wusste es gar nicht in Worte zu fassen. Aber er war zu klein. Er war einfach zu klein. All die Menschen standen um ihn rum und er konnte die Straße nicht sehen und keiner ließ ihn durch, natürlich. Kennt ihr das im Konzert, wenn einer von hinten nach vorne durch will? Ja, ich stand auch schon, ja, ja. Und dann schließen sich die Reihen. Wenn du nur mal ein Getränk holen wolltest, ich meine, also wenn man mal so ein Popkonzert war, nicht jetzt in so einem, mit Stühlen und so, ne, sondern so ein Popkonzert, wir waren mal in Berlin bei so einem Popkonzert, Olympiastadion, und dann ist natürlich alles rappelvoll, dann willst du nur mal kurz auf Toilette oder das Getränk, du kommst nicht mehr an deinen Platz, da lässt dich keiner mehr nach vorne. Alle wollen vorne sein. Ja, ja, du standst auch schon vorne, ja, ja. Nee, ich lass dich nicht durch. Du kommst nicht nach vorne, du Zöllner. So sind wir Menschen. Er war zu klein. Alle versperrten ihm die Sicht und so kletterte er auf diesen Baum. Auf diesen Maulbeerfeigenbaum. Kann man gut verstehen, ne? Lass uns mal nachvollziehen, was da geschah und wie Zachäus zu Jesus und zu seinem neuen Leben kam. Denn wir finden darin auch wichtige Hinweise für uns. Erster Punkt, du musst auf deinen Baum klettern. Zachäus musste eine Entscheidung treffen. Er machte seine innere Suche sichtbar und kletterte auf diesen Baum. Es war ihm egal. Es war ihm egal. Er ging das Risiko ein, dass mit einem Mal alle wussten, dass der unbarmherzige, egoistische, reiche, mächtige Zachäus Jesus sehen wollte. Der klettert auf den Baum wie ein Kind, guck mal. Lächerlich. Machten Männer nicht. Mit dem Stand machten Männer das nicht. Die liefen nicht mal rennend durch die Straße und schon gar nicht kletterten sie auf den Baum. Da war immer, ne, ich bin Zachäus, ich bin der Zöllner hier. Er kletterte hoch, das war ihm egal. Er erniedrigte sich im selben Moment, in dem er den Baum hochkletterte. Er setzte alles aufs Spiel, um Jesus zu sehen. Wie hatte Lukas ein Kapitel vorher in einem Gleichnis über einen Zöllner gesagt? Denn wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Aber wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Lukas, du bist so schlau in deinem Evangelium, wie er uns vorbereitet, ne? Beim Lesen. Zachäus ging das Risiko ein, erniedrigt und verurteilt und verlacht zu werden, aber es war ihm egal. Die Sehnsucht nach einem bedeutungsvollen Leben war größer. Angenommen sein, Sinn und innere Ordnung wiederzufinden, pocherte vielleicht in seinem Kopf schon der Satz, den Jesus in dem Gleichnis vorher da den Zöllner hatte sagen lassen. Gott, sei mir Sünder gnädig. War Zachäus an diesem Punkt, dass nur noch Vergebung, Heilung und Neuanfang zählten? Nur noch das? Kennst du diese Sehnsucht danach? Wo man plötzlich an einem Punkt ist, wo man merkt, jetzt hilft nur noch Vergebung, sonst kommen wir aus dieser Sache nicht raus. Wir können das Rad nicht immer weiter drehen. Wir können nicht immer Schuld um Schuld geben und nochmal beschuldigen und nochmal verachten. Wenn wir hier irgendetwas verändern wollen, dann brauchen wir Vergebung. Dann muss ich aussprechen, dann muss ich über mich hinauswachsen, dann muss ich aus meinem Frust und aus meinem Schmerz und aus meiner Verletzung heraustreten und muss sagen, ich vergebe dir. Und ich muss bereit sein, diese Vergebung anzunehmen. Ich muss bereit sein für einen Neuanfang. Wenn alles zu verkantet ist und wir uns nicht mehr verstehen, dann hilft manchmal einfach nur Vergebung, Heilung und Neuanfang. Und an dem Punkt war Zachäus. Gott gegenüber. Interessant, was Jesus über diesen Zöllner in dem Gleichnis vorher weiter sagt. Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus. Das ist dieser Vergleich mit dem Pharisäer, der so selbstherrlich im Tempel ist und der Zöllner ganz kleinlaut hinten steht und sagt, sei mir Sünder gnädig. Dieser, der um sich wusste, um seinen Stand vor Gott, der sich mit Gottes Augen angeschaut hat, ging gerechtfertigt hinab in sein Haus. Das war die große Sehnsucht von Zachäus, gerechtfertigt zu sein. Verstehen wir? Dieses Wort hat für uns dann immer so, dann sehen wir so einen Richter mit einer Robe und so. Sehen wir es menschlicher, dieses Wort gerechtfertigt sein, endlich wieder angenommen zu sein, endlich wieder vor Gott und vor den Menschen und vor sich selbst in Ordnung zu sein, wo die Dinge wieder zusammenpassen. Das meint gerechtfertigt sein. Wenn die Dinge wieder zusammenpassen, wenn wieder Frieden da ist. Shalom. Danach hatte Zachäus Sehnsucht. Und so ist es auch heute. Jesus sieht jeden barmherzig an. Er will diese Gerechtigkeit für dich. Er will, dass dein Leben wieder zusammenpasst, dass die Dinge wieder in Ordnung sind in deinem Herzen und in deinem Umfeld. Und er fängt in deinem Herzen an. Er verurteilt nicht. Er schaut hinter das Vorurteil. Er heilt und er erlöst. Aber erleben kann das nur, wer sich Jesus zeigt. Du kannst die erlösende Annahme Jesu nicht erleben, ohne auf deinen Baum zu klettern, um im Bild zu bleiben. Du musst deinen Stolz herunterschlucken und bereit sein, wie ein Kind zu handeln. Folge deinem Herzen. Folge deiner Sehnsucht, die dich zu Jesus führt. Komm zu Jesus. Vielleicht bist du schon lange Christ. Und du bist in einer Situation, wo sich dein Christsein und dein Leben und alles hat sich verkantet. Alles ist in Unordnung, alles passt nicht mehr so richtig zusammen. Du bist in so einem Ding drin, wo du denkst, da komme ich nicht raus. Das ist genau wie Zachäus. Komm wieder zu Jesus. Egal, was passiert ist, er wird dich nicht verurteilen. Er sieht dich barmherzig an. In unserer Gesellschaft wirst du möglicherweise belächelt, wenn du nach Gott fragst, wenn du Christ bist oder als Christ leben willst oder dich dafür interessierst, wenn du glaubst, dass der Herr des Universums aus einer anderen Welt in diese Welt gekommen ist und in einer Krippe geboren wurde und die Mächte des Bösen und des Todes besiegt hat und triumphierend auferstanden ist, wie wir es an Ostern feiern, du wirst vielleicht belächelt werden dafür. Wenn du das glaubst, giltst du manchen als nicht aufgeklärter Mensch, was echt ein interessantes Thema ist, wenn wir darüber mal sprechen wollen. Ob Christsein bedeutet, naiv und unaufgeklärt zu sein. Ich halte das für eine große Lüge. Aber nichtsdestotrotz, da ist dann dieses Vorurteil da. Ne? Diese einfältigen, gottesgläubigen Menschen. Vielleicht zählst du so als naiv. Aber du zeigst Jesus dein Herz und er ist der Herr des Universums, der Barmherzige. Und ich denke, ein wichtiger Punkt, der uns davon abhält, das Angebot von Jesus Christus anzunehmen und an ihn zu glauben, ist eben unser Stolz, ist eben diese Spannung, ob du auf deinen Baum kletterst. Wir wollen nicht auf den Baum klettern und unsere Suche zeigen. Wir wollen nicht vor Kollegen, Freunden und Familie als naiv dastehen, auch wenn es in Wirklichkeit das Klügste ist, was ein Mensch tun kann. Aber wenn Zachäus es gewagt hat, auf den Baum zu klettern, um Jesus zu finden, was hält dich davon ab, mit ihm zu klettern? Jesus, hier bin ich. Hier bin ich. Mein zweiter Punkt, lass Jesus in dein Herz und in dein Haus. Ich liebe diese Stelle. So saß er da auf seinem Baum, minutenlang, guckt die Leute immer wieder hoch und feigsten. Und dann kam Jesus die Straße entlang. Nur noch ein paar Meter. Und ich stell mir vor, wie Jesus stehen bleibt und sein Blick, alle Blicke auf ihm und sein Blick geht nach oben und trifft den Blick von Zachäus. Und alles wird still. Alle warten, was passiert. Du bist ein Gott, der mich sieht. Wenn du noch ein Bild brauchst für die Jahreslosung, die diesjährige, dann nimm dieses Bild. Du bist ein Gott, der mich sieht. Hier ist es. Der mächtige kleine Zachäus, selbst erniedrigt oben im Baum und Jesus in seiner vollmächtigen Freundlichkeit steht in der staubigen Straße, umringt von erwartungsvollen Menschen und schaut Zachäus an. Zachäus muss sich vollkommen durchschaut gefühlt haben. Nicht nur beobachtet, sondern vollkommen durchschaut. Jesus war ja total Herr der Situation. Er war der mächtigste Mann in diesem Moment, nicht Zachäus. Und Jesus sah in sein Herz hinein. Und Zachäus fühlt sich vollkommen erkannt, aber nicht bedroht erkannt, sondern gut. Das fühlte sich gut an, wie Jesus ihn anschaute. Was würde er sagen? Würde er ihn verurteilen, zusammenschreien, aus der Stadt jagen, lächerlich machen, so wie alle Leute aus Jericho das gemacht hätten? Aber Jesus machte das nicht. Jesus machte das nicht. Die Geschichte von Matthäus lag in der Luft. Vermutlich stand ja Matthäus dabei. Es war ja ein Jünger von Jesus, der mit ihm durch die Gegend zog. Und wenn ich Regisseur wäre, um das zu verfilmen, dann würde ich Jesus jetzt nach rechts greifen lassen und an den Arm von Matthäus und Matthäus so rüberziehen, in den Blick von Zachäus und sagen, schau mal, deine Zukunft, was Jesus mit mir erlebt. Schau mal. Er war ausgestoßen wie du. Aber dann war ich bei ihm zu Hause. Und immer noch schauten sich Jesus und Zachäus an. Alle warteten, was Jesus sagen würde angesichts dieses miesen Sünders, der so viel Schuld auf sich geladen hatte, der die gewaltvolle Unterdrückung der Römer in jedes Haus gebracht hatte durch seine Ausbeutung. Wie viel Leid hatte er seinen Mitmenschen gebracht, dieser Sünder, dieser... Und immer noch schauten sich Jesus und Zachäus an. Und endlich sprach Jesus. Und er sagte, als Jesus kam, blickte er zu Zachäus hinauf und rief ihn beim Namen. Zachäus, sagte er, komm schnell herunter, denn ich muss heute Gast in deinem Haus sein. Und wieder Stille. Damit hatte keiner gerechnet. Keine Anklage, keine Forderung, keine Vorwürfe oder Verurteilung. Stattdessen stellt sich Jesus zur Verfügung. Er stellt sich selbst zur Verfügung, damit das Gute Raum gewinnt. Er bot die Begegnung mit ihm an und lud sich bei ihm zum Essen ein. Ich möchte heute dein Gast sein. Was? Bei dem? Da geht man nicht hin. Das haben die Leute nicht klargekriegt mit Jesus. Ich möchte heute dein Gast sein in deinem Haus. Er würdigte Zachäus und erhob den Erniedrigten. Er opferte lieber seinen eigenen Ruf, als dass ein Suchender verloren geht. Das ist Gnade. Das ist der Klang von Ostern. Und ein paar Tage später geschah es ja auch. Jesus gab sich selbst dahin, damit wir Heil und Neuanfang erleben. Jesus starb am Kreuz, weil er unsere Schuld und die von Zachäus auf sich nahm und uns dadurch befreite für ein neues Leben. Ein neues Leben mit ihm, dem Auferstandenen. Du willst Ostern neu erleben? Dann zeig Jesus dein Herz und lass ihn in dein Haus, in dein Leben, damit das Gute und die Gnade in dir Raum gewinnt. Zachäus hörte, wie Jesus ihn ruft und zögert keine Sekunde. Keinen Moment. Er klettert sofort herunter und nahm Jesus bei sich auf. Und Lukas erzählt das alles, damit wir verstehen, wie Gott ist. Durch das Fenster seiner Erzählung können wir Gott am Werk sehen. Jesus nennt diesen Gauner einen Sohn Abrahams. Er gliederte ihn ein in das Volk Israel, aus dem das Volk ihn ausgestoßen hatte. Er sagte, das ist ein Kind Gottes. Dieser Mann ist ein Kind Gottes. Ein Mensch, der Gott am Herzen liegt. Sehr seltsam und sehr berührend. Aber so ist es. Und wünschen wir uns das nicht auch? Eine tiefe Begegnung mit dem Sohn Gottes, dass Jesus dich ansieht und mit dir nach Hause will, ganz gleich, was Jesus in deinem Lebenshaus findet und erwartet. Einfach, dass er dein Gast ist, sein Herz mit dir teilen, dir zuhören, Zeit mit dir verbringen, dich verstehen, alles ohne Vorwürfe. Einfach Zeit mit dir, seinem unendlich geliebten Kind verbringen. So ist Jesus. So beginnt ein Leben mit Jesus, in dem wir ihn in unser Herz und in unser Haus und unser Leben lassen. Dafür ist nicht mehr als diese innere erwartungsvolle Offenheit und Suche nötig, die Zachäus hatte. Mehr nicht. Darum drittens, lass dich erlösen und lebe neu. Lukas verwendet ein interessantes Wort, als die Umstehenden anfangen zu murren und Jesus bei so einem Sünder, also dass er da zu Gast war, das ging gar nicht. Es ist das Wort Katalyo, was sich erfrischen oder zu Gast sein heißt. Und wörtlich heißt es loslösen oder herablösen, losmachen, was vorher gebunden oder festgemacht war. In dem Fall als Reisender, Reisegepäck, alles mal, man setzt sich mal, lässt mal los, Entspannung. Aber in Zachäus' Fall viel bedeutender, seine Schuld loszulassen. Lukas berichtet nicht, was Jesus und Zachäus besprechen, aber diese Begegnung löst etwas bei Zachäus, was vorher gebunden war. Er erlebt, wie er von seiner ganzen Last der Schuld und Unausweichlichkeit der Situation, der ganzen Ausweglosigkeit seiner Verhältnisse erlöst wird, losgelöst. Plötzlich ist er durch Jesus frei. Er ist frei zu leben, was er eigentlich will. Und wieder die Frage, finden wir uns da nicht drin wieder? Endlich aufatmen, endlich Ballast abwerfen, die alten Geschichten. Wo haben wir es nicht alles versucht, diese Freiheit zu bekommen? Ich mache, was ich eigentlich tun möchte. Wie haben wir nicht versucht, das alles zu erreichen? Vielleicht durch irgendwelche Religionen, die du mal ausprobiert hast, vielleicht durch kluge Ideen, wie man das Leben leben kann und irgendwelche Lebensmanagement-Geschichtenbücher gibt es meterweise in Büchereien, irgendwelche Ausreden, die du dir ausgedacht hast, irgendwelche Erkenntnisse, die du hattest, nur um diese Freiheit zu finden, das Leben leben zu können, was du eigentlich leben willst. Aber es hat nicht funktioniert. Immer bleiben wir gefesselt von unserem alten Leben. Wir können uns da nicht selbst draus befreien. Wir nehmen uns immer mit. In jede neue Beziehung, in jede neue Situation, an jeden neuen Arbeitsplatz, wo du dich vorher am alten Arbeitsplatz gezofft hast mit irgendwelchen Leuten im Stress auseinander, sagst, hier kann ich nicht bleiben, gehst woanders hin, nimmst du dich mit. Die ganzen alten Geschichten stecken ja in dir drin. Hat ja auch immer alles was mit dir zu tun, mit mir zu tun, wenn es Stress gab. Wir nehmen uns immer mit in jede Beziehung, neue Beziehung, an jeden neuen Ort, in jeden Neuanfang. Kennst du vielleicht? Erst wenn Jesus uns erlöst und uns erfrischt, er bei uns zu Gast ist, dann beginnt das neue Leben. Und Jesus nennt es eine neue Geburt. Liebevoll angenommen und erlöst von seiner Schuld, vollzieht Zachäus eine Lebenswende. 180 Grad. Beeindruckend. Und was passiert? Er nutzt seine Möglichkeiten und seine Beziehungen, um den Segen, den er gerade erhalten hat, weiterzugeben. Es bricht förmlich aus ihm heraus. Es ist ja ein bisschen überraschend, was jetzt kommt, als Reaktion von Zachäus. Währenddessen stellt Zachäus sich vor den Herrn hin und sagt: Herr, ich werde die Hälfte meines Reichtums den Armen geben, und wenn ich die Leute bei der Steuer betrogen habe, werde ich es ihnen vierfach erstatten. Erstmal muss er richtig reich gewesen sein, um sowas zu sagen. Und dann musst du dir mal diesen Impuls vorstellen, der da in ihm abging. Alles, wofür er plötzlich immer gerafft hat, war völlig egal. Er hat plötzlich komplett anderes Wertegerüst. Jesus hat in seinem Herz mächtig etwas bewegt. Und können wir uns vorstellen, was das für Jericho bedeutet? Für diese Stadt, über die er quasi herrschte? Als Jericho am nächsten Morgen aufwachte, war nichts mehr, wie es war. Als Jericho aufstand, hatte sich alles verändert. Jesus hatte eine clevere Wahl getroffen, sozusagen. Er hatte die gewaltige Kraft der Liebe Gottes an einem schwierigen Beispiel demonstriert, zugegeben. Aber dieser Zachäus war zugleich der Hebel, um diese Stadt zu verändern. Sagen wir es mal so, stellen wir es mal vor. Ja, da gab es ja Familien, da gab es Unternehmer, da gab es ja eine Infrastruktur, die funktionierte ja, diese Stadt. Und überall hatte Zachäus seine Finger drin. Überall floss sein Geld zu ihm. Und Jesus hatte sich genau den richtigen ausgesucht. Was geschah also am Tag 1 nach dem Besuch von Jesus bei Zachäus? Wir können es uns etwa so vorstellen. Ein Familienvater findet Geld im Briefkasten. Geld, das er bei der Zollstation hatte lassen müssen. Ihm treten die Tränen in die Augen, denn jetzt kann er die Operation für seine Frau bezahlen. Ein kleiner Handwerksmeister findet einen Scheck vor seiner Tür. Geld, das er dem Zachäus in den Rachen stopfen musste. Er weiß nicht, wie ihm gerade zumute ist, aber jetzt kann er das Material kaufen, produzieren und seine Waren verkaufen. Ein Gemüsehändler kommt in die Stadt gefahren, fährt zum Zoll, seufzend, weil er jetzt weiß, was jetzt kommt, was immer kam. Und dann hört er, wie niedrig der Zoll ist und traut seinen Ohren nicht. Jetzt kann er sein Gemüse und sein Obst zu vernünftigen Preisen verkaufen. Das ist die Pointe der Geschichte, verstehen wir? Diese Stadt wird verändert, weil das Herz von Zachäus verändert ist. Jesus hat ein Herz verändert und das hat Folgen für sein Umfeld. Das Reich Gottes kam nach Jericho. Die Stadt stand Kopf. In dieser Geschichte geht es um das Herz eines Mannes, aber es geht auch um die Suche nach einer besseren Welt. Diese Geschichte wird bis heute immer wieder erzählt, weil sie uns auch fragt, in welcher Welt wir leben wollen und welchen Anteil wir daran haben wollen, sie zu gestalten. Lebensveränderung und Gesellschaftswandel sehen wir an Zachäus. Da ändert sich ein Leben und da wandelt sich eine Stadt. An seinem besten Tag hat der christliche Glaube immer beides im Sinn. Da ändert sich das Herz und da ändern sich die Verhältnisse. Und manchmal sucht sich Jesus solche Schlüsselpersonen, denen er das Herz abringt sozusagen, und dann ändern sich die Verhältnisse. Dann kämpfen Menschen gegen Sklaverei und Korruption, wie wir es letzte Woche gehört haben. Dann ringen Menschen plötzlich mit einer Kraft und einem Einfluss um Frieden, dass etwas geschieht. Da stellen Menschen plötzlich Geld bereit für eine so wichtige Sache, wofür sich vorher keiner gefunden hat. Und durch ihr Vorbild machen andere mit. Da spricht einer plötzlich die Vergebung aus in einem Büro und sagt: Ich mache diese Lästerei nicht mehr mit, es tut mir leid, dass ich so schlecht über dich gesprochen habe. Und dann kommt ein anderer und sagt: Ja, das wollte ich dir auch noch sagen. Und dann kommt ein anderer und sagt: Ja, lass uns doch hier gut miteinander umgehen. Wenn dein Herz verändert wird, ändern sich die Verhältnisse. Willst du sehen, was Jesus aus deinem Leben machen kann? Das, wonach du so Sehnsucht hast? Dann kletter auf deinen Baum und zeig dich Jesus. Lass ihn in dein Herz und in dein Haus, in dein Leben. Und lass dich erlösen und lebe neu. Neu das Leben des Reiches Gottes. Osterzeit ist die Zeit des Suchens, des erneuten Suchens vielleicht. Wenn du nach Annahme suchst und nach einem neuen Leben bei Jesus, findest du es, so wie Zachäus. Amen.